Ja, herzlich willkommen zum dritten Modul, zum Credential Guard. In diesem Modul gucken wir uns an, wie der Credential Guard die Vorteile einer Virtualization-Based Security nutzt. Wir haben jetzt die Konzepte der Ringe und der Virtual Trust Levels kennengelernt. Wie spielt der Credential Guard da rein? Also, was passiert denn da überhaupt? Und wofür verwendet man diesen Credential Guard? Ja, vielleicht ist ja bekannt, dass die LSA, die Local Security Authority, zu den Nummer 1 Angriffszielen von Angreifern gehört. Hintergrund ist hier einfach, dass Passwort-Hashes oder Kerberos-Tickets, die erstellt wurden, innerhalb des Prozessorspeichers abgespeichert werden. Das ist natürlich recht praktisch. Im Falle von Kerberos-Tickets zum Beispiel wird dieses Ticket ja einfach ausgelesen und verwendet, um mich gegenüber eines anderen Systems oder eines anderen Programms zu authentifizieren. Praktisch ist das natürlich, wenn ich derjenige bin, dem das Zertifikat auch gehört. Das Problem ist hier aber, dass ein Benutzer, der lokale Adminrechte hat, diese Kerberos-Tickets zum Beispiel einfach auslesen kann und diese gehashten Informationen nutzen kann, um sich an einem dritten System anzumelden. Wenn ich jetzt auf diesem anderen System Administrator bin und sich ein Angreifer mit meinen gehashten Informationen an dem System anmeldet, hat dieser Benutzer natürlich auch diese Adminrechte. Das ist natürlich innerhalb einer produktiven Umgebung ein ziemlich hohes Sicherheitsrisiko. Und das ist auch ein Problem bzw. ein Angriff, der in letzter Zeit seine Runde macht, unter dem Begriff PES, die Hash-Angriff. Mein Kollege Robert Hahnenberg hat dazu einen super Blog auf unserem Sepago-Blog geschrieben, zu Credential Guard auch und gerade auch, wie man so einen Angriff durchführt. Ja, wie spielt denn da diese Virtualization-Based Security rein, beziehungsweise der Credential Guard? Ja, dieser Credential Guard, der verlagert diese gehashten Informationen in eine isolierte LSA-Umgebung. Und was haben wir im ersten Modul gelernt? Ja, die Virtualization-Based Security fügt dem Betriebssystem ja eine zusätzliche virtuelle Ebene hinzu. Und diese zusätzliche virtuelle Ebene ist ja vom laufenden Betriebssystem komplett abgekoppelt. Das heißt, Ring-1 und VTL-1 sind nur über vordefinierte Tunnel zu erreichen und in diesem Fall mit der isolierten LSA-Umgebung ausschließlich über die Remote Procedure Calls. Wir gucken uns jetzt auch gleich noch das Schaubild an, das bereits bekannte aus dem ersten Modul, und verfeinern das Ganze noch ein wenig. Dann wird das Ganze noch ein bisschen klarer, wie denn jetzt der Credential Guard genau die Vorteile von VTL0, VTL1 nutzt. Also hier das bekannte Schaubild, Ring 0, Ring 3, Ring minus 1, der Hypervisor, der normale Kernel Mode, der normale User Mode. Und das nächste Schaubild dürfte auch schon bekannt sein, die System Calls, die untereinander aufgerufen werden, die Applications im User Mode im VTL0 und die Trustlets im sicheren Modus. Ja, und wir erinnern uns, im User Mode, da werden ja die Applikationen des Benutzers gestartet bzw. verwendet. Das ist ja die User-Ebene, die Benutzerebene. Das heißt, im User Mode laufen die Applikationen. Wir haben ja also die LSASS-Exe zum Beispiel und in dieser sind ja diese gehashten Informationen vorhanden, also zum Beispiel Kerberos-Tickets. So, jetzt haben wir den Credential Guard aktiviert und wir haben natürlich die Virtualization-Based Security, die ja eine Voraussetzung für den Credential Guard ist, aktiviert. Und jetzt haben wir rechts oben die isolierte LSA-Umgebung in Form der LSA-ISO.exe und die ist, wie gesagt, vom laufenden Betriebssystem komplett abgekoppelt. Wenn sich jetzt ein Benutzer authentifizieren möchte, beziehungsweise eine Applikation eine Authentifizierung durchführen möchte und auf diese geschützten Informationen zugreifen möchte, also auf das Kerberos-Ticket zum Beispiel, ja, erfolgt das über diese Remote Procedure Calls. Das heißt, diese Information des Kerberos-Tickets ist nicht mehr im normalen User-Mode vorhanden, sondern man kommt nur an die Kerberos-Ticket-Information, indem man einen Remote Procedure Call auf den gesicherten VTL1-Bereich macht. Ja, das ist jetzt einfach der Vorteil der Virtualization-Based Security und des Credential Guard. Das heißt, wir nehmen ja die Virtualization-Based Security, erstellen eine neue virtuelle Ebene in Form des Virtual Trust Levels. Und wie bei den Ringen haben wir auch hier nur ganz bestimmte Tunnel oder Verfahren, die auf einen bestimmten Teilbereich dieser Virtual Trust Level zugreifen können. Das heißt, in dem Fall hier, also im Credential Guard, nach Aktivierung und nach Verschieben der Informationen in diesen isolierten Bereich, kann nur ein ganz bestimmter Remote Procedure Call auf diese ganz bestimmte virtuelle Ebene zugreifen. Und dadurch, dass nur dieser ganz bestimmte Bereich darauf zugreifen kann, ist das einfach ein ungemein hoher Sicherheitsaspekt, der hier eingebracht wurde. In dem Fall ist das jetzt wirklich so, dass ein Benutzer, der lokale Adminrechte hat, keinerlei Möglichkeit mehr hat, diese gehashten Informationen auszulesen und darauf zuzugreifen. Das heißt, ein Identitätsdiebstahl ist jetzt hier einfach nicht mehr möglich, da diese Informationen geschützt sind, im geschützten Bereich sind. Jetzt sind das natürlich ganz tolle Vorteile. Es gibt aber auch ein paar Nachteile, beziehungsweise nicht Nachteile unbedingt, sondern Einschränkungen, die das Verwenden des Credential Guard vielleicht nicht unbedingt möglich machen. Wir haben ja eben kennengelernt, Hyper-V setzt auf jeden Fall voraus Windows 10 Enterprise und eine 64-Bit-Architektur. Des Weiteren ist natürlich ein erhöhter Sicherheitsaspekt, aber manche Authentifizierungsprotokolle werden nicht mehr zugelassen, wie zum Beispiel NTLM V1 und DES zum Beispiel. Und es gibt natürlich noch ein paar Einschränkungen, was die Möglichkeiten eines Schutzes angeht. Zum Beispiel werden lokale Konten und Microsoft-Konten durch den Credential Guard nicht geschützt, sondern nur Domain-Konten. Gegen Keylogger ist man natürlich auch nicht gewappnet. Und falls Applikationen Anmeldeinformationen außerhalb dieses geschützten Bereichs abspeichern, dann sind sie natürlich auch nicht geschützt. Wir haben hier verschiedene Deployment-Szenarien. Einmal per Registry, das sehen wir gleich in der Demo, per Group Policy und wir können es auch in ein Image integrieren. Per Group Policy können wir einmal unter Computerkonfiguration, administrative Vorlagen, System und dann Device Guard einmal die Virtualization-Based Security aktivieren und dann die entsprechende Konfiguration vornehmen, wie wir sie benötigen, wie hier im Bild zu sehen. Wir müssen dann einmal die Virtualization-Based Security anschalten und die Credential Guard-Konfiguration vornehmen. Wenn wir jetzt den Credential Guard in das Image aufnehmen möchten, müssen wir natürlich zunächst die zwei Windows-Feature integrieren. Das wäre in dem Fall Microsoft Hyper-V Hypervisor und den Isolated User Mode. Wir können es dann natürlich auch per Group Policy aktivieren, wie eben gesehen, oder man pflegt die entsprechenden Registry-Werte ein. Also einmal Enable Virtualization-Based Security mit dem entsprechenden D-Word-Wert, dann die Require Platform Security Features und die LSA Config Flex. Ja, das war's jetzt erstmal mit den Folien. Kommen wir jetzt zur Demo des Credential Guard. Dabei geht es eher darum zu sehen, ob der Credential Guard bzw. die Virtualization-Based Security angeschaltet ist oder halt nicht. Um wirklich zu sehen, ob zum Beispiel dieser Pass-the-Hash-Angriff jetzt nicht mehr funktioniert, das sollte man vielleicht dann nochmal selber austesten. Da möchte ich nochmal an den Separo-Blog verweisen, auf den Credential Guard-Blog-Artikel. Da wird genau beschrieben, was man da genau machen muss. Und da kann man vielleicht auf seinem eigenen Testclient noch einmal überprüfen, wie der Credential Guard bzw. die Virtualization-Based Security die lokalen Passwort-Hashes vor einem Angriff schützt.